Unsere zweite Keynote beschäftigt sich mit einem sehr viel pragmatischen Ansatz, nämlich mit einer Frage, ich sag mal einem Klassiker, die uns Lehrende befasst, nämlich mit dem Thema Motivation. Ich freue mich jetzt auf den letzten Vortrag hier in dieser Reihe zum fiesen Köter, also die Möglichkeit, Studierende spielerisch mit Gamification zu motivieren. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Anreise.
Genau. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Als ich Konstanz so reingefahren bin, habe ich mir gedacht, wunderschön, ich werde noch bis Montag bleiben. Also von daher vielen, vielen Dank für die Einladung. Mein Vortrag geht um das Spiel gegen den fiesen Köter, Studierende mit Gamification motivieren. Ganz kurz über mich, ich war eben Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Nürnberg, da habe ich auch die Arbeit gemacht, die ich Ihnen heute vorstelle. Ich nehme auch das Arbeitsdu und es muss auch kein Arbeitsdu bleiben, ihr dürft mich auch danach noch duzen. Also, an der TH Nürnberg habe ich diese Forschung und dieses Experiment auch im Bereich Gamification gemacht. Mittlerweile bin ich in der Weiterbildung bei einem großen IT-Dienstleister, bei der DATEV tätig und bin dort im Bereich neue Lernkonzepte. Gut. Ich bin auch Teil von einer Forschungsgruppe, beziehungsweise wir sind gerade dran, ein Kompetenzzentrum zu gründen zu dem Thema Playful Motivation und Gameful Design, also genau zu dem Thema meines Vortrags. Hier sind die anderen Personen, nachdem meine Zeit ein bisschen knapp ist. Ich sage später gerne was dazu, wenn mich jemand darauf anspricht. Wir sind auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten aus der Forschung und aus der Industrie, die quasi dieses Thema voranbringen wollen. Ich stelle Ihnen kurz die Gliederung vor, damit ihr wisst, was euch erwartet. Also, wer ist bitte fieser Köter? Ist ja erstmal ein komischer Titel, darauf will ich eingehen. Dann, was hat das Ganze mit Gamification zu tun? Ich habe ein Kurskonzept entwickelt gegen diesen fiesen Köter, ein Kurskonzept zur Förderung des kontinuierlichen Lernens. Und dieses Konzept habe ich in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit Tutorinnen und Tutoren entwickelt und ergänzend zum Tutorium. Ich glaube, deswegen hoffe ich, dass es für euch interessant ist. Und zum Schluss natürlich noch, welche Erfahrungen habe ich damit in der Praxis gesammelt. Ich habe hier noch eine Hinweisfolie. Ich will euch ganz kurz was bitten, nämlich alle, die jetzt schon ein bisschen müde sind, noch mal ganz kurz aufzustehen. Ich meine das ernst. Ich habe ein leicht erhöhtes Tempo. Ich habe, sehr gut. Ich werde meinen Teil machen. Ich stelle jetzt hier eine Stoppuhr. So, noch mal nachgelesen. Im Internet steht, dass man genau 3 Minuten sich pro Folie Zeit lassen soll. Ich habe die Frau Moosbucher schon ein bisschen schockiert mit meinen knapp 100 Folien. Die werden euch jetzt erwarten. Vielen Dank fürs Aufstehen. Gerne setzt euch wieder hin. Wie ihr bestimmt wisst, je mehr Inhalt, desto besser. Also knapp 100 Folien muss total gut werden. Ja, danke fürs Aufstehen. Ich glaube, das hilft uns, bei dem Tempo mitzukommen. Gut, wir beginnen mit, wer ist eigentlich fieser Köter? Und für mich war da eine Frage am Ausgangspunkt gestanden, eigentlich eine sehr individuelle Frage, eine Frage, die mich betrifft, nämlich warum fällt zumindest mir Lernen häufig so schwer? In den Momenten, wo ich lernen sollte, ist mir aufgefallen, andere Dinge, die fallen mir nicht so wirklich schwer. Computerspielen ging immer gut, war überhaupt kein Thema. Dann habe ich für mich überlegt, was ist der Grund dafür? Und relativ schnell bin ich drauf gekommen, naja, der innere Schweinehund ist schuld. Normalerweise reden wir von dem inneren Schweinehund, dann gibt es so Bücher, da ist so ein niedlicher innerer Schweinehund drauf. Ich weiß ja nicht, wie euer innerer Schweinehund ist. Meiner macht mich manchmal wirklich fertig. Der macht mir das Leben schwer. Ich nenne ihn deshalb fieser Köter, weil er tatsächlich durch und durch fies ist. Und diesen fiesen Köter, den habe ich dann rausgefunden, auch in meiner Forschung, den gibt es tatsächlich. Ich habe als Studenten gefragt, so Studierende, leicht empirisches Vorgehen. Ich habe die tatsächlich interviewt, in der Evaluation einfach eine Frage reingeschmuggelt. Kennt ihr euren inneren Schweinehund und wie ist das so? Beschreibt den mal. Und dann kam, er räumt nicht gerne auf. Er ist bei schönem Wetter besonders gefährlich. Und mein Lieblingssatz, er sieht genauso aus wie ich, nur fett, ungewaschen und im Jogginganzug, hat immer schlechte Laune und ist knurrig. Ich liebe es, wenn in Evaluationen auch solche Sätze mal erscheinen. Ja. Genau. Tatsächlich ist es aber nicht nur so, dass Studierende diesen fiesen Köter kennen, sondern es gibt tatsächlich Forschung dazu. Erstmal, dieser fiese Köter hat in der Psychologie natürlich einen viel komplizierteren Begriff, der heißt Prokrastinationsverhalten. Prokrastio, auf den morgigen Tag verschiebend. Ich verschiebe irgendwas, Lernen, Arbeiten, Hausarbeit, auf den nächsten Tag. Und der lässt sich tatsächlich ganz gut auch mit einer Formel beschreiben. Diese Formel besteht im Wesentlichen aus den Elementen Impulsivität, aus der, das sieht man ganz schlecht. Das tut mir leid. Ich habe einen schwarzen Hintergrund, weil ich das immer in schön abgedunkelten Zellen halt. Jetzt ist das hier nicht so schön abgedunkelt. Ja? Okay, mein Vorschlag ist, wir warten kurz ab, bis die Jalousie drunten ist, weil ich glaube, ich tue euch einfach keinen Gefallen mit diesen dunklen Folien. Ja, es wird langsam. Es ist ein... Ja, genau. Ihr habt die Folie verfasst, wo draufsteht, wie man dieses schwere Wort Prokrastinationsverhalten schreibt. Und jetzt kommen wir zu der Folie, wo es darum geht, wie dieser fiese Köter aufgebaut ist. Er will am liebsten in der Finsternis leben. Deswegen machen wir es jetzt ein bisschen finster und dann sieht man ihn auch ganz gut. Okay, der ist wissenschaftlich betrachtet, gibt es verschiedene Faktoren, die auf den einwirken. Es gibt da so eine Gleichung. Auf dieser Gleichung steht Impulsivität, Zeit bis zur Deadline, die Erwartung, Erfolg zu haben und die Bedeutung des Erfolgs. Viel zu schwer, so eine Formel noch um die Zeit, deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe es noch ein bisschen leichter auf. Der fiese Köter mag zwei Dinge. Eure Impulsivität, je impulsiver ihr seid, so nach dem Motto, oh, ein Eichhörnchen, ich spiele lieber mit dem statt zu lernen, schlecht für den Lernerfolg. Das zweite ist die Zeit bis zur Deadline. Je länger es ist bis zur Deadline, desto mehr blüht dieser fiese Köter auf. Aber es gibt auch zwei Dinge, mit denen man ihn im Zaum halten kann, nämlich mit der Erwartung, Erfolg zu haben, und mit der Bedeutung, der individuellen Bedeutungszuschreibung dieses Erfolgs. Ich sage das jetzt hier so ein bisschen flapsig, aber es sind tatsächlich, also das basiert auf Studien, ja. Nur so als kleiner Hintergrund, das ist jetzt nicht, dass ich mir das einfach ausdenke, das ist quasi aus der Literatur zu dem Thema. Tatsächlich kann man sich das relativ gut vorstellen. Ein Student, der kein Köterproblem hat, der lernt in etwas so oder der bewertet das Ziel in etwas so. Also die Zeit bis zur Deadline, Deadline ist meistens die Klausur. Wenn die noch lang ist, dann ist der individuelle Wert dieses Ziels, individueller Wert des Lernens, relativ gering. Und der wird dann größer. Das Problem ist nur, das sieht so bei Studierenden aus, die nicht unter Prokrastination leiden. Es gibt auch noch die, die unter Prokrastination leiden und bei denen sieht das Ganze so aus. Das heißt, wenn die Zeit bis zur Deadline, bis zur Klausur noch relativ lang ist, dann wird dieses Ziel individuell sehr, sehr stark abgewertet. Die Frage ist natürlich, wie häufig tritt sowas auf, weil diesen inneren Schweinehund, den kennen wir ja alle, den fiesen Köter. Das Erste, was ich mal wieder gemacht habe, ist, ich habe Studierende gefragt, wie schon vorhin bei den Zitaten. Habe ich so gemacht, ich bin in eine Einführungsveranstaltung der TH Nürnberg reingegangen, habe quasi die Studierenden im ersten Semester an ihrem ersten Tag, da dachte ich mir, das sind sie noch nicht von der Hochschule verdorben sozusagen, da kriege ich jetzt noch die Ursprungswerte und habe die gefragt, wie war das denn so in der Schule? Habt ihr da immer gelernt rechtzeitig oder habt ihr es aufgeschoben? 68 Personen haben teilgenommen und von diesen 68 Personen war es so, dass nur 20% tatsächlich das Lernen nicht aufgeschoben haben. 80% haben aufgeschoben. Und dann erst ist mir das wahre Ausmaß des Problems bewusst geworden. Es war der erste Tag am ersten Semester. Ich habe 68 Personen befragt. Irgendwann ist mir bewusst geworden, Mensch, wir haben doch eigentlich immer 200 Studierendenanfänger. Die anderen sind tatsächlich alle bereits heimgegangen. Weil sie meine Veranstaltung aufgeschoben haben, weil vorher irgendwelche anderen langweiligen Veranstaltungen waren. Das war blöd. Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist es doch noch viel, viel weiter verbreitet. Und was macht man dann? Naja, man schaut mal wieder in die Literatur. Ne? Also nur Studierende fragen auf Dauer ein bisschen schwierig. Also habe ich das gemacht und auch dort finden wir, es ist weit verbreitet. 80-95% der Studierenden, also quasi die meisten, sind davon betroffen. Und das Gute ist, nicht bei allen ist es problematisch. Bei manchen ist es problematisch, die kommen da wirklich, die leiden darunter. Bei den meisten ist es nicht problematisch, aber immerhin bei der Hälfte. Gut, was ist denn los, wenn es problematisch ist? Wenn es denn problematisch ist, dann haben wir Ergebnisse wie weniger Leistung und tatsächlich auch andere Probleme von Suchtverhalten bis hin zu ganz anderen Dingen. Also es ist wirklich nicht so ganz ohne. Diese Prokrastination ist problematisch. Tatsächlich habe ich mal in die Studie von Schulmeister reingeschaut und dort steht, aus der empirischen Forschung zum Studierverhalten wissen wir, dass die Negation des Angebots heißt die Abwesenheit von Lehrveranstaltungen, dass die Abwesenheit von Lehrveranstaltungen vorwiegend der Wahrnehmung sonstiger studentischer Freiheiten dient. Das eine davon, die etwas später in der Studie genannt wird, ist tatsächlich Drogenkonsum. Also das ist bestimmt nicht die Masse, aber auf jeden Fall, da passiert eine ganze Menge, was quasi nicht mit Studierverhalten zusammenhängt. Und da gibt es eine US-Studie dazu, womit Studierende die meiste Zeit verbrachten. Und da kam raus, sie verbringen mehr Zeit mit dem Internet als mit dem Studium. Das Fernseherkontingent übertraf das Selbststudium. Und sie schätzten, dass sie 15,37 Stunden pro Woche in Lehrveranstaltungen präsent seien. Tatsächlich waren es nur 12,2. Und besonders diesen letzten Wert, den haben wir auch für Deutschland enorm gut belegt. Es gibt von Schulmeister die Zeitler-Studie. Wer will, kann da gerne mal von euch reinschauen. Da steht im Wesentlichen drin, der hat sich als Ausgangsbasis das genommen, dass Studierende so arg über Überlastung klagen. Die sagen, die kommen zu nichts und das ist ganz schlecht. Und dann hat er gefragt, wie viel seid ihr belastet? Da kam raus, sie sind völlig überlastet. Und dann hat er in zweiter Instanz gemessen, sind die denn wirklich überlastet? Und dann kam raus, nee, die glauben nur überlastet zu sein und die sind auch wirklich überzeugt davon. Aber tatsächlich geht eine ganze Menge Zeit drauf mit studierfernem Verhalten, anderen Freiheiten, die einfach dem Studium zugerechnet wird und gar nicht bewusst wird, dass diese Zeit eigentlich fehlt. Es gibt Sofortmaßnahmen, es gibt Hilfe. Man mag es kaum glauben, es gibt eine Prokrastinationsambulanz in Deutschland. An der Uni Münster, die quasi ihre Psychologen und Psychotherapeuten damit ausbilden, dass sie die gleich mal in die Praxis lassen und anderen Studierenden dabei helfen, ihre Prokrastination zu überwinden. Und es gab einen MOOC gegen chronisches Aufschieben. Ich fand das immer so ganz, ganz witzig, weil wer Aufschiebeprobleme hat, der wird wahrscheinlich die größten Probleme haben, einen Online-Kurs, einen Massive Open Online-Kurs, über einen Zeitraum von vielen, vielen Wochen problemlos durchzuziehen. Und ich habe mich immer darüber lustig gemacht, bis ich einen aus dem Team von, ich glaube, Iversity war es, genau getroffen habe. Und der hat mir erzählt, das ist der MOOC, den die haben mit der niedrigsten Abbruchsquote von allen MOOCs gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, die ist immer noch hoch gewesen, aber die war viel niedriger als bei den anderen MOOCs. Das ist vielleicht doch gar keine so schlechte Idee. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, kann es gelingen, diesen fiesen Köter durch spielerische Elemente zu besiegen? Kann es gelingen, mit dem, was mir persönlich Spaß macht in meiner Freizeit, zum Beispiel Videospiele oder andere Spiele, hier was besser zu machen? Somit komme ich zu dem Thema Gamification. Zuerst bin ich gestoßen auf eine Dame, nämlich Jane McGonigal. Jane McGonigal, selber Spieleentwicklerin, behauptet, wir können Videospiele für eine bessere Welt einsetzen. Im Wesentlichen ist ihre These, dass Jugendliche heutzutage oder heranwachsende junge Erwachsene sehr viel Zeit verbringen mit gewissen Dingen, nämlich mit virtuell sehr schnell Auto fahren, Zombies töten, Köpfe spalten, wild durch die Gegend schießen. Das sind Dinge, die können die ganz gut. Es gibt eine andere Studie, die geht darum, wann jemand Experte ist. Und das sagt man im Wesentlichen, ab 10.000 Stunden Erfahrung ist man Experte. Man weiß auch, dass die jungen Erwachsenen, die heranwachsen, 10.000 Stunden Erfahrung in genau diesen Dingen haben. Also sie sind darin in gewisser Weise Experten. Und der Ansatz von der Jane McGonigal ist letztlich, naja, können wir nicht genau diese Dinge, die wir freiwillig tun und die wir viel tun, diese spielerische hernehmen, um die Welt, um unser Leben besser zu machen, um uns gesünder zu machen, um echte Ziele zu erreichen. Zugegebenermaßen, das ist ziemlich idealistisch und es ist in der Praxis nicht ganz so einfach, aber das ist konkret ihr Ansatz. Und das sieht man auch ganz gut an diesem Buch, was sie geschrieben hat, durch Gamification glücklicher, gesünder und resilienter Leben. Kommen wir erstmal dazu, was Gamification überhaupt ist. Gamification ist ganz banal gesagt einfach die Nutzung von Spielelementen in spielfremden Kontexten. Das ist die wissenschaftliche Definition, die ihr überall finden werdet. Es ist eigentlich super einfach. Man schaut sich ein Spiel an. Wir haben hier ein Spiel, wir haben hier Super Mario. Und man kann sich überlegen, was ist denn da alles drin an Spielelementen? Da sind eine ganze Menge Dinge drin. Da ist irgendwie drin, man kann verlieren, wenn man zu stark auf diesen Gegner hier trifft. Man kann Extras einsammeln. Es gibt ein Zeitlimit, man muss eine Prinzessin retten. Alle möglichen Spielelemente. Und die Frage ist, was passiert, wenn wir diese Spielelemente nehmen und in irgendwas reinpacken, was kein Spiel ist? Und die gute Botschaft ist, Lehre, Tutorien und all diese Dinge, die sind keine Spiele. Wir können da Spielelemente reinpacken. Das war genau das, was ich probiert habe. Also hier nochmal die Folie, man kann da eine Menge Dinge rausnehmen. Wir nehmen natürlich nicht alles raus. Mein Lieblingsgag ist immer, der Super Mario isst Pilze und dann wird er ganz groß. Das nehmen wir nicht raus, unseren Studierenden beizubringen, dass der Konsum von Pilzen in irgendeiner Form lernförderlich ist. Aber das ist nur ein Gag, den ich an der Stelle gerne mache. Stattdessen habe ich mir angeschaut, was stecken da alles für Spielelemente drin und bin auf so Dinge gekommen wie Regeln, Emotionen, das Setting, die Ziele in dem Spiel, Fortschritt, soziale Einbindung, Quest, Tutorial, Kooperation, Feedback, Belohnung und der Avatar, also die Spielfigur selbst. Wer dann darüber mehr im Detail wissen will, gerne dann später im Workshop. Hier will ich jetzt einfach nur mal zeigen, wie habe ich das dann überhaupt angewendet und umgesetzt. Bevor ich dazu komme, will ich noch Beispiele nennen für Gamification, die jetzt nicht aus der Lehre stammen. Ein Beispiel, was mir mit am besten gefällt, ist dieses Beispiel hier. Angenommen, man sollte ein bisschen mehr Sport machen. Eine Sache, über die ich manchmal in letzter Zeit nachdenke. ist dann zu sagen, okay, es würde vielleicht helfen, joggen zu gehen. Und wer, wie ich, ganz gerne mal Walking Dead im Fernsehen anschaut, der weiß, nichts motiviert einen so sehr schnell zu joggen, wie wenn man von einer Horde Zombies verfolgt wird. Wer von einer Horde Zombies verfolgt wird, hat kein Motivationsproblem. Die Person rennt. Und genau das ist der Ansatz einer App, Zombies Run. Die kann man sich installieren und die simuliert quasi die Zombie-Apokalypse im Headset und motiviert dazu, schnell zu joggen. Schau mal, ob das Video hier auch abgespielt werden kann. Ja, geht sogar. Also quasi, man joggt und im Hintergrund kommt über den Kopfhörer die Zombie-Apokalypse. Was total spannend ist, natürlich ist diese Zombie-Apokalypse nicht echt. Ich kann jederzeit meine Kopfhörer abnehmen, kein Zombie wird mich auffressen. Das heißt, die Frage ist, warum motiviert jemand diese Zombies zum Rennen? Und ich glaube, die Antwort ist folgende. Diese Zombies sind ein Angebot für uns. Die sind ein Angebot für uns, die wir sagen, wir wollen uns eh mehr bewegen. Und es ist ein Angebot, dass dieses mehr Bewegen einfach noch ein bisschen mehr Spaß macht, als es normal macht. Klammer auf, total gut für Tutorien, für Studium. Unsere Studierenden wollen auch mehr lernen, die tun sich aber schwer damit. Wenn wir ihnen ein Angebot schaffen, dass ihnen dieses Lernen etwas mehr Spaß macht, dann haben wir irgendwie was Ähnliches geschafft. Und mein Ansatz war eben, das über Spielelemente zu tun. Ich will euch nun das Kurskonzept vorstellen. Ich will euch also vorstellen, wie ich ganz konkret vorgegangen bin, um diese Spielelemente jetzt auf einen Kurs, auf einen E-Learning-Kurs zu übertragen. Ganz kurz zum Hintergrund, wir reden hier von einer Lehrveranstaltung, die Studierende wirklich lieben. Das war ein Scherz, keiner liebt die. Theoretische Informatik heißt die, an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Ich fand die total toll, ich war tatsächlich auch Tutor in dem Fach, damals ohne Ausbildung, weil wir es vorhin hatten, wurde nicht qualifiziert, habe das trotzdem gemacht. Und das ist ein Fach, da gibt es bereits Vorlesungen im Umfang von 4 Semesterwochenstunden. Es gibt Übungen und es gibt Tutorien, eben auch, weil die Nichtbestehensquote ziemlich hoch ist. Und jetzt war die etwas verrückte Idee, zu diesen 3 Angeboten noch ein 4. Angebot dazu zu packen, einen gamifizierten Begleitkurs. Wie komme ich auf so eine komische Idee? Naja, die Idee war eben genau das zu nehmen, was ich vorhin euch dargestellt habe, zu sagen, okay, es gibt ein Problem mit Aufschiebeverhalten, es gibt einen fiesen Köter, der uns dazu bringt, dass es zwar einen Haufen gute Sachen gibt, es gibt einen Haufen gute Übungsaufgaben und was weiß ich was alles, aber Studierende haben ein Problem, das zu nutzen. Sie tun es einfach nicht, weil sie es aufschieben. Und ich bin genauso, es liegt nicht nur an Studierenden. Kann ich ein Zusatzangebot schaffen, was den Studierenden dabei hilft, was sie dabei unterstützt, diese Dinge, die ihnen eh angeboten werden, tatsächlich zu nutzen? Und das ist eben der Begleitkurs im Kern. Ganz kurz, was steckt da dahinter zur Theorie? Es gibt von Benjamin Bloom, das ist derjenige, der auch die Lernzieltaxonomie entwickelt hat, die dann überarbeitet wurde von Gradwohl, gibt es eine Taxonomie der Lernziele, aber über die kennt ihr bestimmt alle, über die will ich gar nicht reden. Er hat auch noch was anderes erfunden, was ich auch total cool finde, nämlich Mastery Learning. Bei Mastery Learning ist die Idee folgende. Es ist ja doof, wenn wir jemand was erzählen, der das bereits kann. Das bringt nichts. Wenn aber jemand das nicht kann, dann braucht er da genau Unterstützung. Deswegen geht das Mastery Learning so vor, dass es immer so einen Test, der ist hier in der Mitte, vorschaltet und guckt, ob dieser Test tatsächlich zeigt, dass die Lerninhalte verstanden wurden. Wurden die Lerninhalte verstanden, dann geht es weiter mit dem nächsten Inhalt. Wurden die Lerninhalte nicht verstanden, dann müssen die Wissenslücken geschlossen werden. Das ist die ganze Idee dahinter. Und es klingt jetzt erstmal total simpel, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich erlebe die Hochschule häufig anders. Ich erlebe die Hochschule so, dass es immer dann weitergeht, wenn eine Woche vorbei ist. Weil dann kommen die neuen Inhalte im Tutorium und in der Lehrveranstaltung. Und die Wissenslücken, die werden geschlossen, ja, aber eine Woche vor der Prüfung. Also dieses Modell liegt meinem gesamten Begleitkurs zugrunde und ich habe das im Moodle umgesetzt. Im Wesentlichen besteht dieser Moodle-Kurs einfach nur aus einem Riesenhaufen Übungsaufgaben. 200, noch was, knapp 200 Übungsaufgaben, die den Studierenden quasi zeigen, habe ich das Lernziel zu einem gewissen Ding erreicht oder nicht. Und dann merken manche Studierende natürlich, Mist, ich verstehe nicht mal die Aufgabenstellung. Das ist total blöd, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist kein Problem, denn in diesem Fach gibt es eine Vorlesung, es gibt ein Tutorium, es gibt Übungen. Es wäre ja ganz gut, wenn in das Tutorium und in die Übungen Studierende reinkommen, die tatsächlich Fragen stellen, die bereits unterm Semester wissen, was sie nicht können. Denn das wissen die normalerweise erst kurz vor der Prüfung. Unterm Semester ist es völlig normal, nichts zu wissen, weil man lernt ja erst kurz vor der Klausur. Also war die Idee, diese Aufgaben quasi regelmäßig jede Woche bearbeiten zu lassen, damit die Studierenden immer wissen, wie weit bin ich. und dann das Wissenslücken schließen, diese Aufgabe habe ich mir mit meinem Kurs gar nicht gestellt. Meine Aufgabe war es, dem Tutorium oder Übungen zuzuarbeiten, indem ich Studierenden stets gezeigt habe, wie gut sie selbst mit dem Lernfortschritt sind und dann gesagt habe, okay, wenn du dort merkst, es sind Lücken da, dann bitte nutze die Angebote, die es bereits gibt. Zur Umsetzung. Also, das Ganze wurde umgesetzt mit Aufgaben in Moodle, die ich Quests genannt habe. Eine Aufgabe sah total fachlich aus. Da ist erstmal kein Spiel drin. Das ist eine ganz, ganz typische theoretische Informatikaufgabe. Sieht total nach Mathematik aus, weil da ein ganzer Haufen Mathematik drinsteckt. Welche Aussagen lassen sich über den abgebildeten Automaten machen? Total fachliche Multiple-Choice-Aufgabe. Und die Idee ist, dass wir sowas nehmen können. Eine Aufgabe, die erstmal nichts Spielerisches hat und zu diesem spielfremden Kontext Spielelemente hinzufügen können. Und genau das habe ich gemacht. Das noch nicht, das ist eine andere Aufgabe. Das ist nochmal eine andere Aufgabe. Das sind nur Beispiele, die euch zeigen sollen. Die Aufgaben sind erstmal ganz normale fachliche Aufgaben, vermutlich sehr, sehr ähnlich, wie die in euren Mathematik- oder Informatik-Übungsblättern aussehen. Denn tatsächlich stammen viele davon aus ehemaligen Übungsblättern von Tutorien. Und jetzt kommen die Spielelemente, die ich draufgepackt habe. Eins der ersten war Levels. Ihr kennt es vielleicht aus Spielen. Ich habe hier mal Spiel Cut the Rope abgebildet. Da ist es irgendwie nicht so, dass man überall reinkommt. Da muss man erst gewisse Abschnitte schaffen, um zu späteren Abschnitten zu kommen. Klammer auf, das Spielen ins Levels. Benjamin Bloom wird es Mastery Learning nennen. Das ist aber nur so als kleinen Kommentar. Das ist eigentlich fast das Gleiche. Also habe ich begonnen, Levels umzusetzen und habe die Levels auf die Lehrveranstaltung abgestimmt. Jede Woche der Lehrveranstaltung wurde zu einem Level in dem Kurs. Und jedes Level hat quasi versucht, die Lerninhalte dieser Woche abzuprüfen. Das heißt, über ein ganzes Semester gab es einen Haufen Levels. Es ging los mit einem Tutorial, mit einer Einführung. Es ging über Level 1, Training Day, bis irgendwann ganz am Schluss, im Final Encounter, wo es dann quasi Richtung Klausur schon deutlich näher geht. Was man hier auch schon sieht, ist, da ist eine spielerische Darstellung dahinter, da steckt tatsächlich eine Geschichte dahinter. Aber da komme ich gleich noch drauf. Nämlich jetzt. Es gibt eine Geschichte dahinter. Ich habe vorhin Super Mario genannt. Eine Sache, die ich in Super Mario immer schön fand, ist, es geht darum, eine Prinzessin zu retten. Es ist irgendwie, also ich persönlich rette ganz gern Prinzessinnen. Ich finde das eine schöne Sache. Und ich dachte mir, was wäre denn so eine schöne Aufgabe für eine Vorlesung, so eine epochale, tolle Aufgabe. Und nachdem ich jetzt bereits eine Ausgangsbasis habe, nämlich den fiesen Köter, war die Aufgabe für mich relativ klar. Es gilt, diesen fiesen Köter, der in uns schlummert, ernst zu nehmen und es gilt, ihn zu besiegen. Es gilt, ihn aktiv zu bekämpfen, dadurch, dass wir eben nicht nachgeben, sondern dadurch, dass wir jede Woche lernen. Somit hatte ich eine Story. Diese Story habe ich auch eingesetzt und innerhalb dieses Kurses umgesetzt. Tatsächlich habe ich die Story geschrieben. Ich habe jetzt auf der Herfahrt nochmal Walter Mörs gehört, und ein Hörbuch, und da ist mir bewusst geworden, wie viel von Walter Mörs hier in dieser Story gelandet ist. Das waren irgendwie so ein bisschen so eine Herr der Ringe, Walter Mörs-Mischung über ein Monster, einen fiesen Köter, der in uns erwacht, in der Story externalisiert. Und die Aufgabe des Studenten als tapferer Krieger war es, diesen fiesen Köter zu besiegen. Wer von euch auch mal so eine Story schreiben will, es gibt ein archetypisches Schema, was fast allen guten Geschichten oder was sehr vielen Märchen und Geschichten zugrunde liegt, und das ist The Hero's Journey. Das folgt einem gewissen Ablauf, den ich im Detail gar nicht erklären will, aber dieser Ablauf eignet sich hervorragend, um Geschichten zu schreiben, wie die Geschichte, die ich geschrieben habe. Ich habe auch begonnen, die Studierenden entsprechend anzusprechen. Ich habe mich tatsächlich entschieden, die Studierenden innerhalb des Kurses nur noch als Kriegerinnen und Krieger anzureden. Und entsprechend meinen ganzen Slang, meinen ganzen Habitus in diesem Kurs darauf anzupassen. In Moodle kennt ihr vielleicht oder in E-Learning-Systemen diese Feedback-Dinge, auch die kann man darauf anpassen. Also das Feedback bei so einem Test war dann eben nicht mehr, toll, du hast 100% geschafft, sondern es war, leider hast du dieses Quest nicht bestanden, bla bla bla, versuche es am besten gleich nochmal und zeige fiesem Köter, wo es lang geht. Die Studierenden hatten dann auch die Möglichkeit, den fiesen Köter umzubenennen, falls der bei ihnen anders heißt. Das hat zu manch interessanten Begriffen geführt. Und auch die Namen der Studierenden wurden da direkt adressiert. Man sieht es hier, gut gemacht, Vince. Also da geht es nicht um eine abstrakte Einheit, sondern es geht tatsächlich, der Student wird mit Name angeredet. Nochmal Levels. Warum nochmal? Naja. Hier haben wir nochmal den Screenshot aus Cut the Rope. Und ich habe den entsprechend umgesetzt, auch in dem Kurs, dass es so war, dass fortgeschrittene Inhalte immer gesperrt waren. Man musste immer erst die Grundlagen beherrschen, um zu den fortgeschrittenen Inhalten überhaupt hinkommen zu können. Klammer auf, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Studierende haben so ein Verhalten, die sammeln gern Unterlagen. Prüfungsaufgaben, Prüfungslösungen und haben dabei das Gefühl, je mehr ich gesammelt habe, desto mehr kann ich. Das stimmt natürlich nicht. Je mehr ich davon bearbeitet habe und gelöst habe, desto mehr kann ich. Deshalb macht es enorm viel Sinn, dass ich Dinge erst schaffen muss, bevor ich neue Dinge bekomme. Und dann haben wir noch überlegt, was können wir machen, um zusätzlich zu motivieren, und dann haben wir so einen Bonus dahinter gepackt. Also manchmal gab es noch ein Video mit den Professorinnen und Professoren, das haben wir aufgezeichnet, haben das als Bonuseinheit dahinter gehängt. Somit hatten wir eine gewisse Spielmotivation, die bei den meisten Studierenden auch gereicht hat. Das mit dem Freischalten kann man nicht nur innerhalb von einer Woche machen, das gerade war innerhalb von einer Woche, nee, auch bei den Wochen, über Wochen hinweg kann man es machen. Es ist natürlich so, dass ich, wenn ich theoretische Informatik, da geht es irgendwie los mit mathematischen Grundlagen und später kommen komplexe Theorien. Es macht Sinn, dass ich diese mathematischen Grundlagen gut beherrsche, bevor ich zu den komplexen Theorien kann. Also auch hier war es so, man findet quasi den Schlüssel zum nächsten Level innerhalb von den Abschnitten, die aber auch fachlich darauf aufbauen. Die Voraussetzungen, die er ganz, ganz häufig modelliert, waren hier explizit abgebildet. Ich muss erst die Tests bestehen, bis ich dorthin komme. Das sorgt auch für einen anderen Effekt, der mir zu Beginn gar nicht bewusst war. Ich wollte hier erstmal Freischalten reinbringen, bis mir bewusst geworden ist, es schafft ein enormes Fortschrittserleben, dass die Studierenden sehen, Mensch, das habe ich bereits freigeschaltet. Denn je weiter ich komme in dem Spiel, desto mehr ich dieses Spiel oder diese Lernaufgaben benutze, desto mehr Inhalte bekomme ich. Das Fortschrittserleben habe ich dann tatsächlich auch durch so eine Sternskala abgedeckt. Das heißt, es gab in jedem Level 0 bis 3 Sterne zu erreichen und irgendwann später sind dann noch goldene Sterne für perfekte Lösungen dazugekommen. Also je mehr man sozusagen erreicht hat, desto mehr Sterne hat man bekommen und der Fortschritt, der war immer gegenwärtig. Und Fortschritt ist eins der Elemente, das manche Studierende ganz, ganz stark motiviert. Viele Studierende sogar sind dadurch ganz stark motiviert, Fortschritte zu sehen. In der Psychologie würden wir wahrscheinlich eher von Selbstwirksamkeitserleben reden oder von individueller Selbstwirksamkeitserwartung. Es gibt noch ein anderes Element, das heißt Streak. Ich habe meine Frau mitgebracht, die sitzt hier hinten. Finde ich total schön, dass sie mich begleitet hat und habe hier einen Screenshot reingebracht. Meine Frau hat lange Zeit Duolingo benutzt, um Schwedisch zu lernen. Und bei Duolingo gibt es einen Streak. Streak heißt die Folge von Tagen, wo ich diese App genutzt habe. Hier steht, meine Frau hat 42 Tage am Stück diese App genutzt. Und wenn sie es heute auch nutzt, dann wird es 43. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass meine Frau, warum auch immer, diesen Streak besonders wichtig fand. Das war ein Fortschrittsindikator, der ihr gezeigt hat, wie gut sie war. Und sie wollte nicht, dass diese Kette von Tagen, wo sie gelernt hat, auf null zurückfällt. Das hat dazu geführt, dass wir jeden Tag lernen mussten. Einmal mussten wir von der Autobahn runterfahren, weil wir abends nach Hause gefahren sind. Und es wurde immer später. Und sie wusste genau, wenn ich bis 24 Uhr meine Lerneinheit nicht gemacht habe, dann fällt dieser Zähler auf null zurück. Mich motiviert sowas nicht, aber so sind Menschen unterschiedlich und manche Menschen unterstützt dieses Fortschrittserleben im Sinne des Streaks enorm als motivationale Quelle, um dran zu bleiben. Also habe ich genauso einen Streak in meinen Kurs eingebaut. Ich habe quasi ein Blättchen eingebaut für jede Aufgabe und wenn ich sie rechtzeitig gelöst habe, ist sie grün geworden und wenn ich sie nicht rechtzeitig gelöst habe, dann ist dort ein roter Fleck geblieben. Mit der Idee, dass wenn ich einen langen grünen Balken habe, dann will ich keine roten Lücken drin haben. Dann will ich weitermachen und dann will ich, dass alles grün ist. Manche Studierende, denen reicht Fortschrittserleben nicht. Das soll es auch geben. Die brauchen einen gewissen Druck, um etwas zu tun. Naja, wie funktioniert eine normale Lehrveranstaltung? Wenn man die Studierenden fragt, dann sagt man, Woche 1 gibt es ein bisschen Stoff, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Und dann fragen die Studierenden natürlich, ich bin nicht blöd, wozu brauche ich das Ganze? Da sagt man, naja, tatsächlich ist es so, in Woche 15, nach Woche 15, musst du den ganzen Stoff auf einmal wiedergeben. Wiedergeben ist ja vornehm ausgedrückt. Dann sagen die natürlich, ich bin doch nicht blöd. Warum esse ich dann jede Woche einen Happen von dem Stoff und nicht alles kurz vor Woche 15? Und die Idee ist halt, dass dann Studierende häufig so lernen. Das habe ich versucht zu verhindern, unter anderem auch mit ein bisschen Druck. Dass es so ist übrigens, habe nicht nur ich herausgefunden, ich habe vorhin die Zeitler-Studie von Schulmeister erwähnt. Schulmeister hat das Studierverhalten im Semesterverlauf untersucht und im Wesentlichen kommt man durch die Kurve ganz, ganz stark und empirisch nachgewiesen drauf, das ist tatsächlich so. Studierende lernen enorm unterschiedlich im Semesterverlauf. Nicht nur gefühlt, das ist so. Also haben wir bei diesem Ablauf mit Freischaltungen, den ich euch vorhin schon gezeigt habe, noch was Zusätzliches eingeführt. Einen fiesen Köter, der jede Woche, wo die Studierenden nichts gemacht haben, einen Teil der Aufgaben permanent aufgefressen hat. Ob das jetzt ethisch, moralisch in Ordnung ist, das können wir später im Workshop trefflich diskutieren. Aber wir haben diesen fiesen Köder eingeführt und in jeder Woche, wo die Studierenden nichts gemacht haben, ist ein ganz, ganz kleiner Teil der Übungsaufgaben verschwunden, um einen Anreiz zu schaffen und auch um das Erleben, weil tatsächlich geht mir ja in der Woche, wo ich nicht mitkomme, geht mir auch wirklich was verloren, um dieses Erleben spürbar zu machen. Also ein bisschen Druck, um etwas zu tun. Ich habe noch eine Sache mitgebracht von Gandalf, die ich finde, dass man ganz gut lernen kann. Es gibt in Herr der Ringe die Szene, wo Gandalf gegen Balrog kämpft. Das ist dieser Dämon, also das hier ist Gandalf, das hier ist Balrog. Aber Balrog steht natürlich sinnbildlich für den fiesen Köter. Sieht man, total hässliches, ekliges Viech, ganz klar ein fieser Köter. Was passiert bei diesem Kampf? Gandalf nähert sich, dieser Kampf ist hitzig, er kommt ab von dem Pfad, er stürzt in die Tiefe und ist tot. Und was ich euch jetzt mitgebracht habe, ist letztlich die psychologische Erklärung und was das mit Didaktik und mit dem Kurs zu tun hat. Nämlich, was psychologisch passiert, ist, dass Gandalf sich die meiste Zeit im Flow befindet. Im Flow befindet man sich immer dann, wenn Fähigkeit, individuelle Fähigkeit und Schwierigkeit der Aufgabe zusammenpassen. Aber als er sich zu stark auf diesen fiesen Köter stürzt, ist es offensichtlich, dass es ein bisschen schwierig wird und seine Fähigkeiten übersteigt und er abstürzt und quasi tot ist. In den Büchern und im Film ist nicht so schlimm, der kommt dann zurück als Gandalf der Weiße. Aber bei den Studierenden ist es halt eben nicht immer so. Das heißt, was wir mitnehmen können quasi ist, es sollte uns gelingen, die Studierenden möglichst lang in diesem Flow-Bereich zu halten. In irgendeiner Form. Und das habe ich auch versucht. Das habe ich versucht, indem ich jedes Quest unterteilt habe in einfach, mittel, schwer. Und indem ich mittlere und schwere Quests oder mittlere und schwere Aufgaben immer erst dann freigeschaltet habe, wenn die einfache Aufgabe bewältigt wurde. Also in etwa so. Okay, dann noch ganz klassische Spielelemente, eine Bestenliste. Kennt man aus Super Mario. Habe ich in meinen Kurs einfach mal eingebaut. Habe einfach mal geschaut, was passiert, wenn wir Studierenden die Möglichkeit geben, Punkte im Kurs zu sammeln und sich gegenseitig damit zu messen. Manche fanden das ganz toll, die sind motiviert dadurch ein bisschen zu protzen. Stichwort soziale Anerkennung. Eine Sache, die ich noch erwähnen will, ich fand das total witzig. Ein Student hat es geschafft, lernbedingte Schlafstörungen zu kriegen. In dieser Bestenliste war es so, dass immer nur eine Person ganz oben sein konnte. Und wenn zwei Personen die gleiche Punktzahl hatten, dann war die Person auf Platz 1, die diese Punktzahl zuerst hatte. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe mich nur gewundert, warum lockt sich in meinem Moodle immer mitten nachts ein Student ein. Und da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, da hat er gesagt, naja, ich hole mir als allererstes die Punkte, die wurden Sonntag 0:00 freigeschaltet. Das heißt, am Sonntag um 2:00 war der durch mit den Aufgaben für die Woche, damit er zuerst die Punkte hat und stets auf Platz 1 steht. Die haben ihn dann als Tutor eingestellt. Ist kein Witz. Wir haben dann noch mit so digitalen Abzeichen rumexperimentiert mit Badges. Da gibt es eine ganze Menge, die konnte man in dem Kurs erwerben. Das hat auch viele Studierende motiviert. Ich habe es dann auch mal ein bisschen übertrieben. Dachte mir, naja, es gibt so einen Sammeltrieb, das funktioniert ganz gut. Was passiert, wenn ich ein rosa Einhorn der Nettigkeit als Badge vergebe? Für Studierende, die anderen Studierenden besonders arg helfen. Hat sich herausgestellt, nicht jeder teilt meinen Humor zu 100% und keiner will dieses Ding haben. Aber das nur auch so als kleine Erfahrung. Wir haben noch einen Bossfight eingebaut. Es gibt ja einen Bossfight im Videospiel, immer gegen Ende kommt so ein besonders starker Gegner. Am Ende vom Semester ähnlich kommt ein besonders starker Gegner, wir nennen den dann Klausur. Also habe ich auch in den Kursen einen Bossfight eingebaut. Bossfight heißt einfach, die gleichen Aufgaben zufällig zusammengestellt, mit jedem Durchlauf anders zusammengestellt und enorm heftigen Zeitdruck. Und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert und Studierende dazu motiviert, das zu machen. Ich komme jetzt nur noch zu ganz, ganz wenigen Erfahrungen aus der Praxis und wer mehr wissen will, gerne dann im Workshop. Feedback war, die Idee des Gamified Lernen ist eine Methode, die ich sehr mag, bla 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 bla. Denn das eher nach Arbeit wirkende Erscheinungsbild, was einem meistens am Beginnen hindert, wird mit dieser Methode verhindert. Ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Das war jetzt einfach mal so ein Satz rauskopiert aus der Evaluation. Und tatsächlich habe ich was untersucht, was ich hier jetzt ein bisschen unappetitlich dargestellt habe, nämlich was passiert mit dem Durchfall, also mit der Durchfallquote. Wie entwickelt die sich? Und da haben wir die Jahre 2010, 2014 vor den Kurs und ich habe kein hundertprozentig sauberes Setting. Das heißt, ich kann es empirisch nicht zu 100% klar darauf zurückführen. Ich weiß, dass die Profs sagen, die Klausur war etwa gleich schwer. Das sagen die. Und die sagen auch, die Studierenden haben sich in 5 Jahren nicht wesentlich verdümmt oder verschlaut. Und dann haben wir den Kurs eingeführt nach 2014 und tatsächlich ist die Durchfallquote auf ein, ja, in diesem Beobachtungszeitraum wirklich Niedrigstwert gesunken. Was ich noch dazu sagen muss, dieser Begleitkurs, den ich euch vorgestellt habe, der war komplett freiwillig. Wir haben niemanden gezwungen, dort irgendwie mitzumachen. Alle, die dort mitgemacht haben, haben, naja, aus zwei Gründen mitgemacht. Ich würde jetzt am liebsten sagen, wegen Gamification, das ist die halbe Wahrheit. Die andere halbe Wahrheit ist, da waren ein Haufen coole Übungsaufgaben drin. Aber ihr kennt es, ein Haufen coole Übungsaufgaben reichen in der Praxis meistens nicht aus. Ne? Es reicht nicht, da auf den Tisch zu legen und zu sagen, es sind die besten Übungsaufgaben ever. Die werden dann kopiert und unterm Nachtkästchen abgelegt, aber nicht zwangsläufig bearbeitet. Also es ist gelungen, wesentlich weniger Durchfall zu produzieren. Wir haben mal in einer Woche, das sind ja die Pfingstferien, den fiesen Köter in Urlaub geschickt. Das heißt, wir haben die Übungsaufgaben drin gelassen und alle Spielelemente entfernt. Es war tatsächlich aber auch noch die Pfingstwoche, also ist jetzt ein bisschen methodisch nicht ganz sauber. Aber haben dann geschaut, was passiert mit der Aktivität der Studierenden in dieser Woche. Und die Antwort ist nichts. Und es ist jetzt methodisch nicht hundertprozentig sauber gewesen, aber in der Literatur ist es relativ gut belegt zur Gamification, dass exakt das passiert. Also es gibt eine motivationale Wirkung von Spielelementen in einem gut designten Umfeld und wenn wir diese wegnehmen, dann sinkt die Motivation tatsächlich rapide ab. Die Spielelemente haben unterschiedlich stark geholfen. Hier ist jetzt nochmal die Abfrage, wie stark hat der Kurs den Studierenden geholfen beim Verstehen der Grundlagen, beim Einüben der Grundlagen und so weiter und so fort. Das hat auf jeden Fall geholfen, dass die Inhalte einfach zu üben. So nach dem Motto, wer viel übt, der erzielt gute Ergebnisse und der Kurs hat denen geholfen, viel zu üben. Die Spielelemente waren unterschiedlich wirksam. Wer dazu mehr wissen will, schicke ich gerne danach rum oder gerne in meinem Workshop. Und genau, ich habe nur noch eine Fazitfolie mitgebracht, warum ich glaube, dass Gamification eine gute Idee ist und warum ich euch ermutigen will, auch mal darüber nachzudenken. Das eine ist, wir haben im Bereich Gamification, im spielerischen Ding, eine Menge Mist gesehen. Das war dieser Hype. Aber wir haben auch gemerkt, es funktioniert alles nicht und wir kommen jetzt langsam in eine Zeit, auch forscherisch in eine Zeit, empirisch, wenn wir uns die Forschung zur Gamification anschauen, wo wir herausfinden, was wirklich funktioniert. Das heißt, dieses Hype-Modell von Gartner, meiner Meinung nach, befindet sich Gamification langsam im Plateau der Produktivität, wo man es tatsächlich einsetzen kann, weil relativ viel erforscht wurde. Ein zweiter Punkt ist, es wird immer mehr digital. Ihr habt digitale Lernsysteme und diese digitalen Lernsysteme generieren, ob ihr wollt oder nicht, einen Riesenhaufen Daten. Diese Daten können wir verwenden, sofern wir dürfen, Datenschutz und so weiter und Zustimmung. Diese Daten können wir verwenden, um spielerische Systeme damit anzufüttern. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Und das Dritte ist, die Generation von Studierenden, die in euren Veranstaltungen sitzt, sind Leute, die mit Computerspielen, mit Videospielen groß geworden sind. Das sage nicht ich, das ist statistisch relativ gut belegt. Die sind damit groß geworden und die kennen diese Sprache. Die wissen, wie Computerspiele ticken und die können, zumindest meiner Erfahrung nach, damit durchaus auch angesprochen werden. So viel zum fiesen Köter. Ich bin gespannt auf eure Fragen.
Ja, herzlichen Dank. Vorbildlich, 104 Folien in 25 Minuten. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, es hat mir riesen Lust drauf gemacht. Gott sei Dank haben wir einen Mediendidaktiker im Team, der das auch sozusagen professionell begleiten kann. Ja, was gibt es noch für Fragen, Anregungen? Und noch eine Bitte von mir, würden Sie die Jalousie wieder und das Licht an, sonst genau, sinkt dann so die Kurve der Aufmerksamkeit so drastisch ab wie in der Pfingstwoche.
Aber es war eine schöne Kinostimmung. Also.
Ja, hat was, ne? Wer mag noch was sagen oder kommentieren, fragen?
Okay. Hallo. Also ich fand es erstmal super interessant. Was mich jetzt zusätzlich interessieren wird, kam der Kurs gleichermaßen gut bei männlichen wie bei weiblichen Studierenden an? Kann man dazu was sagen?
Das habe ich in dem Fall jetzt nicht gezielt erforscht. Das liegt auch daran, dass einfach in der Informatik der Frauenanteil gar nicht so groß ist. Also ich hätte eine relativ geringe Vergleichsgruppe. Aber aus den Studien zur Gamification wissen wir, dass es gewisse Settings gibt. Es gab mal ein Experiment mit Werwölfen versus Vampiren, was bei Grundschullehrerinnen nachweislich einfach nicht gezogen hat. Also das war das Ergebnis. Besonders das Setting scheint unterschiedlich zu sein und dieses Herr der Ringe epochal fieser Köter Setting könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Setting ist, was eher männliche Studierende anspricht.
Das Einhorn wieder aus dem
Das habe ich jetzt nicht behauptet, aber ja, das... Also auch aus den Spielen, die Frauen und Männer spielen, wissen wir, dass es Unterschiede gibt. Also so ganz platt gesagt, Frauen eher Sims und Männer eher Ego-Shooter.
Ja, vielen Dank für die Frage, die hätte ich ansonsten jetzt gestellt. Ich bin Dozentin im Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft, also eine der wenigen Kämpferinnen, die da noch aktiv ist. Und wir, ich frage mich, gibt es denn ein Pendant dazu, auch für die Studierenden, ein Setting, das vielleicht eher die Frauen anspricht? Wir haben leider tatsächlich das Problem, dass die Studentinnen sich eh schon immer mit diesen Computerspielen in jedem Programmierkurs und so weiter überladen fühlen. Ich fand's einen super kurzweiligen Vortrag. Ich finde auch das Konzept total interessant, aber ich habe immer meine Studentinnen gesehen, die schon zu mir kommen und sagen, Frau Pampel, wir müssen ständig irgendwelche Computerspiele programmieren. Jetzt werden wir vielleicht damit auch noch überladen. Gibt's was? Ich meine, im Sinne der Gleichberechtigung müsste es ja einfach ein ähnlich motivierendes Angebot dann auch für Frauen geben können. Es können durchaus auch spielerische Elemente sein, aber vielleicht keine Hunde.
Ja. Also erstmal, ich habe keins erstellt, das heißt, ich kann jetzt keins einfach aus der Hosentasche rausziehen. Vielleicht, was ich glaube, was ein solches Angebot ausmachen müsste, ist, wenn wir von Gamification reden, dann denken wir enorm schnell an Wettbewerb, an Messen, an Punkte, an Auszeichnungen. Und wir wissen, dass insbesondere weibliche Studierende, aber interessanterweise nicht nur die, auch die männlichen, deutlich stärker sozial motiviert sind. Das heißt, von einem Gemeinschaftsgefühl, mit anderen was gemeinsam machen zu können. Das heißt, ich glaube, es müsste irgendeine spielerische Umsetzung sein, die vor allem darauf zielt, Dinge gemeinsam machen zu können. Das ist aber nicht spezifisch für Studentinnen. Das ist tatsächlich auch was, was die meisten Studenten rein statistisch motiviert. Aus der Tasche ziehen kann ich sowas nicht. Das zweite wäre das Setting. Ich denke, das Setting sollte wahrscheinlich ein anderes sein. Von Frauen wissen wir, dass sie vor allem Casual Games machen. Also so Spiele, die man zwischendrin mal 5 Minuten spielt und weniger so die Zockerspiele an der PlayStation. Wahrscheinlich müsste man es auch darauf ausrichten.
Wunderbar. Gut, also da, ich denke, da sind einige Kooperationsmöglichkeiten, die sich jetzt hier schon ergeben haben. Letzte Frage jetzt in der großen Runde, damit wir noch nachher entspannt in die Kaffeepause gehen können, von Heike.
Ja. Ja. Also vielen Dank erstmal wirklich für den kurzweiligen Vortrag. Gerne. Ich finde das echt klasse, aber wir sind ja nicht alles Informatikerinnen und Informatiker und ich meine, das muss man ja irgendwie auf die Platte bringen. Auf den Browser bringen, wo immer auch hin. Das ist ja ganz viel Arbeit, die ich erstmal investieren muss. Was empfehlen Sie denn da? Also wenn man jetzt davon begeistert ist, wie geht es in die Umsetzung?
Die Umsetzung war wirklich sehr, sehr aufwendig. Und da ist dann der Punkt, wo alle sagen, oh nee, und dann schalten die ab, das verstehe ich. Aber ich habe dort auch den Dekan der Fakultät relativ leicht überzeugen können, nämlich dieser Umsetzungsaufwand, der ist einmalig. Diesen Kurs können wir mit einem Aufwand von einer Stunde resetten und neu starten. Wir brauchen ungefähr noch einen Betreuungsaufwand von 10, 20 Stunden über das gesamte Semester, nicht pro Woche. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was wir reinstecken in Stunden für Tutorien, was ich total gut finde, ich finde es nicht schlecht und ich finde, das sollten wir weitermachen. Aber wie im Wesentlichen dieser Kurs zustande gekommen ist, ist, dass ich den Dekan überzeugt habe und gesagt habe, wenn wir die Tutoren hernehmen und die Tutoren kriegen den vollen Umfang von Tutorien, aber statt dass die Tutorien halten, arbeiten die ein Semester lang mit mir zusammen und bauen diesen Kurs. Das war im Endeffekt das Argument, mit dem ich den Dekan der Fakultät da auch bekommen habe. Und dieses Argument, würde ich sagen, hat funktioniert. Also auch in der Praxis dann tatsächlich. Das heißt, es ist eine Menge Aufwand, ja. Aber ich glaube, dieser Aufwand ist es wert, ihn anzugehen. Und ich glaube, es ist es auch wert, da Ressourcen reinzustecken. Insbesondere, wenn man sowas aufgebaut hat, skaliert es mit quasi null Kosten.
Vielleicht noch so ergänzend, in vielen Hochschuldidaktikzentren oder E-Learning-Zentren sind auch Mediendidaktiker da, die Lehrende unterstützen, auch Konzepte umzusetzen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie den Aufwand, muss man natürlich auch mal sehen, auch bei normaleren Kursen, aber man muss ja auch nicht sozusagen den ganzen großen Wurf machen, vielleicht kann man auch einzelne Elemente sich erstmal rauspicken und damit die Erfahrung sammeln. Also herzlichen Dank erstmal dafür. Einmal Applaus. Selbstverständlich haben wir auch noch ein kleines Dankeschön für unsere Keynote-Speakerinnen. Wir fangen natürlich mit den Damen an, Ladies First, Annette Glate. Wir haben was dagegen, Alkohol zu verschenken, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen etwas, was alkoholfrei ist, politisch korrekt, ökologisch und möglichst zuckersüß. Und genau, herzlichen Dank, dass du hier den Weg auf dich genommen hast, deinen Vortrag hier, deine Erfahrung mit uns geteilt hast und jetzt hier auch noch weiter mitgestaltest. Vielen Dank. Genau. Ja, genauso auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Und genau, dürfen gern reinschauen. Ich habe gedacht, so ein bisschen, genau, es springt einem nicht entgegen. Es ist kein fieser Köter drin, so viel kann ich schon mal verraten. Vielen Dank. Ja, ein paar Dinge muss ich jetzt noch zum Ablauf sagen. Ich habe meine Aufschriebe jetzt nicht dabei, aber ich hoffe, meine Kollegin die ergänzen. Einmal brauchen wir die nächste Folie. Genau, wie geht es weiter? Also wie angekündigt, es gibt jetzt kleine Runden.